SR Kultur. Religion und Welt.
Mit Frank Hofmann herzlich willkommen. Was ist die Faszination an Dan Brown-Verfilmungen, Da Vinci Code oder Illuminati? Gerade läuft im Kino Konklave sehr erfolgreich. Es gibt Serien im Streaming wie Der junge Papst. Auf Dreisat etwa läuft nächste Woche Mittwoch der erste Teil eines Dokumentarfilms über die Schweizer Garde im Vatikan. Arte zeigt an Weihnachten die Doku Jesus Goes to Hollywood. Die Redaktion von Religion und Welt hat sich die Frage gestellt, warum religiöse Themen sich offenbar großer Beliebtheit erfreuen im Kino, im Fernsehen, während Religion und Glaube in der Gesellschaft kontinuierlich an Bedeutung verlieren. Am SR-Kulturtelefon ist jetzt Professor Dr. Viera Pirker. Sie ist Theologin an der Goethe-Universität in Frankfurt und deren Vizepräsidentin. Einen schönen guten Tag, Frau Dr. Pirker.
Schönen guten Tag.
Lassen Sie uns über religiöse Themen im Film sprechen. Sie haben mit Joachim Valentin das Buch Kirche, Kult und Krise, das Christentum im neueren Film veröffentlicht, in dem Beiträge unterschiedlicher Autoren versammelt sind. Das war im Sommer vergangenen Jahres. Und auf dem Cover ist Jude Law als rauchender Papst abgebildet. Das war aus der Serie Der junge Papst. Warum haben Sie genau dieses Titelbild gewählt?
Ein Titelbild muss ja immer auch ein bisschen schmissig sein. Und Sorrentino hat in dieser Serie Der junge Papst mit dem Papstkult in einer ganz herausragenden Weise gespielt. Er hat die Personen des Vatikan oder die Staffage des Vatikan als ein regelrechtes Lustspiel inszeniert zwischen Macht und Spiel. Jude Law hat die Rolle des Papstes Pius dem 13., ein junger Papst, ein amerikanischer Papst. Er folgt sozusagen ganz dem Trend der Entweltlichung, die damals unter Papst Benedikt sehr stark ja in die theologische Diskussion gekommen ist. Das geht gründlich schief, aber es ist ein herrliches Lustspiel. Das ist einfach ein wunderbares Titelbild für dieses Buch Kirche, Kult und Krise.
Also so wird Religion, so wird der Papst, der Vatikan wird abgebildet im Kino. Und der Trend, den Sie in Ihrem Buch beschreiben, dass Religion und Kirche recht oft Thema von Kino- und Serienproduktionen sind, geht weiter.
Das Buch kommt aus einem Hintergrund, nämlich der Forschungsgruppe Film und Theologie, die seit über 30 Jahren sich mit der Frage nach Film und Theologie und nach dem Zueinander von filmischer Sprache, von filmischer Erzählung und religiösen, theologischen Fragestellungen beschäftigt. In der Arbeit dieser Forschungsgruppe ist uns aufgefallen in den vergangenen Jahren, dass quasi in dieser ganzen Zeit, wo wir vom Ende der Kirche oder vom Ende der Volkskirche, vom Ende der Bedeutung des Religiösen in der Gesellschaft sprechen, dass in all diesen Zeiten die Themen, ja, Ordensthemen, Kirchenthemen, religiöse Personen als Themen immer im Film präsent sind. Und zwar im Arthouse-Film, genauso wie im großen Kino, in den Serien, in den Nischenproduktionen, in den ganz künstlerisch verstandenen Filmproduktionen. Das eine Kapitel nimmt in den Blick das religiöse Individuum in der Krise. Da tauchen solche Filme wie First Reformed von Paul Schrader auf, in denen es um ein Zueinander eines Pastors in den USA mit der Nachhaltigkeitsbewegung geht. Es geht um die Frage nach der Sehnsucht nach dem Glauben und die Frage nach der christlichen Identität. Es gibt den zweiten großen Abschnitt, marianische Identitäten und neue Blicke auf die Evangelien. Denn Maria ist so ein ganz großes Thema im aktuellen Film. Die Frage, wer Maria ist oder wie man sich ihrer Figur annähern kann. Einerseits Maria, der Mutter Gottes, aber auch die andere Maria, Maria Magdalena in dem Film von Garth Davis. Und schließlich ein Kapitel über den Vatikan im Film. Und genau hier hat sich natürlich in den letzten Jahren noch einiges getan. Aber der Vatikan ist immer ein herrlicher Schauplatz auch für filmische Theater.
Warum ist dieser Stoff, diese religiösen Themen als Stoff für eine Doku oder eine fiktionale Erzählung im Kino, warum sind die so beliebt, wo sich der Glaube doch in unserer Gesellschaft, wo er weiter kontinuierlich an Bedeutung verliert? Ist ja eigentlich so ein Gegensatz, oder können Sie das für uns zusammenbringen?
Absolut. Unsere These ist, dass wir in Filmen eigentlich die Spuren des Religiösen in der Gegenwartsgesellschaft immer noch finden oder das, was Menschen anlagern. Ja, die Suche nach Hoffnung, die Suche nach Aufgehobensein, die Frage, wie Menschen miteinander leben, auf welche Welt hin sie gestalten wollen. Solche Fragen sind da, und unsere These im Buch ist, dass die nie weggegangen ist. Und dadurch, dass Religion aber in der Gesellschaft an Bedeutung verliert und auch in dem Leben des Einzelnen an Bedeutung verliert, bleiben trotzdem diese, wie soll ich sagen, diese Orte, an die man etwas anlagert, diese Topoi, würden wir vielleicht sagen, ja, solche Orte, an die bestimmte visuelle Stories angelagert sind oder an die bestimmte Wahrnehmungen angelagert werden. Das Religiöse wird wie frei in der Gegenwart. Und das greifen Regisseure auf, das greifen Filmemacher auf, das greifen DrehbuchautorInnen auf und versuchen hier ihre tiefsten menschlichen Geschichten in Filmen zu erzählen, und die nehmen da auch ein religiöses Instrumentarium zur Hand. Und sie stellen sich tatsächlich auch wirklich die Frage, ganz tiefe religiöse Fragen oder auch ganz tiefe theologische Fragen.
So ein Film wirkt ja auch irgendwie zurück auf die Menschen, die sich ihn anschauen. Wirkt es vielleicht dann so, dass man sich für die Kirche doch nochmal öffnet oder weiter verschließt?
Da würde ich jetzt nicht allzu viel Hoffnung dran lagern, dass sich durch die Filme jetzt etwas auf Religion hin oder auf Kirche weiterhin öffnet. Vielleicht ist es auch eine religiöse Staffage, der wir manchmal begegnen. Zum Beispiel in solchen Filmen wie der italienischen Serie in Il Miracolo, die so in der italienischen Hochpolitik spielt, wo aber eine blutweinende Madonna eine wichtige Rolle spielt. Ein Mysterium in der Welt, das erst in der letzten Folge der, ich glaube, 6 Staffeln aufgelöst wird. Und diese Frage nach dem Mysterium in der Welt, ja, was die Welt im Innersten zusammenhält, hätte vielleicht Herr Faust gesagt, aber diese Frage nach den Kern der Welt, nach dem Kern des Miteinanders, nach den Grundfragen des Zusammenlebens.
Gibt es da eine Veränderung in der Art und Weise, wie dargestellt wurde? Also als Kind im Familienkreis an Weihnachten, da wurden so Ben Hur oder irgendwelche Sachen, also so Filme, wo auch die Themen Glaube, Nächstenliebe und so weiter filmisch verarbeitet wurden, da ist mir schon warm ums Herz geworden als Kind, weiß ich noch genau. Ben Hur ist aber jetzt eine Hollywood-Strafe aus den späten 50er Jahren, historisch auch nicht so hundertprozentig. Und dann zum Beispiel so zum Gegenüberstellen, zum Kontrastieren in den 70ern das Leben des Brian, wo eben das Thema auf eine komplett andere Art und Weise dargestellt wurde. Verulkt wurde da die Geschichte Jesu. Kann man so eine Veränderung in der Art der Darstellung religiöser Themen in Kino und Fernsehen oder auch Dokumentation über die Jahrzehnte ausmachen?
Ich würde sagen, dass man es heute weder glorifiziert, aber auch die Veräppelung nicht mehr notwendig ist. Das Jesusbild sozusagen im Film, Sie spielen ja hier auch auf ganz zentrale Filme an, hat sich natürlich verändert. Das ist auch Thema der Forschung und Thema der Beschäftigung. Was sich in der Regel nicht ändert, ist der Drehort. Die meisten Jesusfilme sind in Italien gedreht, viele in Matera. Diese süditalienische Stadt hat so eine ganz spezifische filmische Qualität, ist auch einfach Filmstudios auch dort und so eine Ortstopologie, die an Jerusalem erinnert. Pasolino hat schon dort gearbeitet. In der Gegenwart ist einer meiner liebsten Jesusfilme Maria Magdalena von 2018. Mhm. Das ist ein Porträt der Jüngerin und der Apostola Apostolorum, also die Apostelin der Apostel. Dieser Film Maria Magdalena ist von ganz einer großen Besetzung gemacht worden. Der Star, der Garth Davis, hat ihn entwickelt. Joaquin Phoenix spielt den Jesus, der danach dann aufgetaucht ist als Joker. War es auch erschreckend. Rooney Mara ist die Magdalena. Und in diesem Film zum Beispiel gibt es eine ganz neue Aufarbeitung von Quellen, sehr ernsthaft auch. Also eine theologisch hochkarätige Aufarbeitung, die auch mit Archäologie, mit Religionswissenschaft, mit Religionshistorikern gemeinsam entwickelt wurde, um diese größte Geschichte der Menschheit in einem neuen und ästhetisch sehr modernen Kleid zu erzählen. Da ist es zum Beispiel so, dass die Filmemacher von sich sagen, sie sind selbst gar nicht religiös, aber sie wissen um die große Geschichte. Und sie sind auch neugierig auf die Kraft dieser Geschichte und auf die Kraft dieser Geschichte, die seit 2000 Jahren so viele Menschen verlockt, so viele Menschen bewegt, auch so viel Negatives und Positives in die Welt gebracht hat. Und diese Geschichte wird hier in einer sehr feministischen Erzählung neu dargelegt. Es ist eine kraftvolle Geschichte, und dieses neue Ernstnehmen, das ist vielleicht etwas, was es in den 70ern mit den Veräppelungen von Das Leben des Brian so nicht gegeben hat. Also ich möchte noch eine Sache erwähnen.
Gerne.
Und zwar, es gibt so eine Serie, The Chosen, die zurzeit im Internet auch ganz gut zugänglich ist, auf Amazon. Das ist eine missionarische Erzählung, eine Neuerzählung, die nicht diese Qualität hat wie der Film von Garth Davis, den ich gerade dargestellt habe. Es ist so der Versuch, Jesus als einen großen Bruder, als einen klugen Kumpel darzustellen. Aber der wird in vielen Kreisen auch viel geguckt.
Maria haben Sie angesprochen, Maria Magdalena, die Gottesmutter. Maria, wir haben eben auch schon in der Sendung über die angebliche Marienerscheinung hier bei uns im Saarland in Marpingen vor 25 Jahren gesprochen. Welche Rolle spielt diese Figur Maria in den Darstellungen?
Ich möchte einen Film erwähnen, L'Apparition, die Erscheinung von Xavier Janon, französischer Filmemacher, der sich hier einer Geschichte einer Marienerscheinung eigentlich im Modell von Lourdes annähert, die in der Gegenwart aber spielt und in der Gegenwart angesiedelt. Und es ist eine sehr kritische Geschichte. Ein Journalist ist damit beauftragt, der sonst Kriegsjournalismus macht, wird vom Vatikan mit beauftragt, die Echtheit dieser Erscheinung, die Momente in Südfrankreich aufzuarbeiten. Und es ist so richtig eine Kommission, die dorthin fährt, und das ist vielleicht wirklich eine Parallele zu dem, was in Marpingen geschehen ist, die dort versuchen, auf der Sache auf die Spur zu kommen. Das Besondere an diesem Film ist, dass er mit der Möglichkeit rechnet, also dass er die Möglichkeit des Heiligen in der Welt nicht verneint, sie auch nicht komplett bejaht, aber sozusagen hier in einer ganz tiefen menschlichen Geschichte, in der ganz tiefe Hoffnungen drinstecken, in der ganz tiefe Fragen drinstecken, sehr ernsthaft darlegt. Und dieser Film ist zum Beispiel eine ganz herausragende Befassung mit allem, was Marienerscheinungen bedeutet. Das ist ein Phänomen, das eigentlich der Moderne angehört, das seit dem 19. Jahrhundert und da dann in großer Breite verstanden wird. In unserem Buch macht der Frankfurter Dogmatiker Knut Wenzel eine Theorie der Marienerscheinung, die ihresgleichen sucht und die ich jedem warm ans Herz legen kann. Seine These ist tatsächlich, dass die Subjektivität des Glaubens die entscheidende Wende in der Moderne ist, also die Perspektive des Glaubenden in der Moderne und in der Postmoderne auch die entscheidende Perspektive geworden ist, um überhaupt auf die Welt zu schauen. Und dies geht in dem urkatholischen Sinne innerhalb der Marienerscheinungen, ist das eine Fortsetzung sozusagen oder eine Realisierung der absoluten hohen Moderne in dem Selbstverhältnis von Menschen zu Gott.
Aha. Könnte man sagen, dass ein Setting im religiösen Umfeld ganz allgemein, ich glaube, dass in den Filmen durchaus eine Dominanz der römisch-katholischen Kirche, was die Themen und auch was das Setting angeht, zu beobachten ist, dass das so ein Container darstellt, um dann eben gesellschaftliche Themen zu verhandeln. Gleich welcher Art ist es nun, dass man mittelalterliche Mysterien spannend findet oder denkt, im Vatikan, da schlummern noch Geheimnisse oder manche Orte als spirituell aufgeladen erlebt. Kann man das so sagen?
Absolut. Also es ist eine Neugierde auf so auch eine geschlossene Gesellschaft, die ja diese gerade klerikal formulierte römisch-katholische Kirche darstellt. Es ist ein Ort, an dem sich die Gegenwart, die Moderne auch abarbeitet, weil sie so wahnsinnig vormodern ist, weil sie sich so wahnsinnig wenig entwickelt, weil sie so langsam Traditionen der Veränderung unterzieht. Und das ist schon, glaube ich, einfach eine sehr besondere Realität. Dann ist es natürlich auch eine sehr starke Visualität, die gerade das römisch-katholische pflegt. Der Mann in Weiß, der ist einfach klar zu erkennen, ja, der Papst, da gibt es nur diesen einen, nur dieses eine Individuum. Da können sich einfach viele Bilder auch anlagern oder vieles, was durch religiöse Bilder dargestellt ist, weckt bestimmte Kontexte oder ruft bestimmte Reaktionsketten hervor. Und natürlich die Spiritualität, die Mysterien, die Fragen nach den Geheimnissen, die Fragen, ob es doch noch einmal eine andere Wahrheit in der Welt gibt oder ob es sowas wie eine andere Ebene gibt, auf die
wir hoffen können. Wenn man selbst in so einer Sinnkrise drin ist, könnte ich mir das vorstellen, dass man dann, weil man dann in diesem Moment vielleicht im aktuellen Leben für sich so alles in Frage stellen muss und vielleicht so ein bisschen Trost und Zuflucht dann findet in der Frage, ach, vielleicht gibt es ja doch Gott oder was auch immer.
Ja, absolut. Und das ist ja auch eine Sache, die in vielen Filmen begegnet. Ich möchte einen Film hervorheben, Corpus Christi, eine polnische Produktion, in der ein junger Straftäter sich als neuer Pfarrer verkleidet. Der kommt gerade aus dem Gefängnis, hat im Gefängnis als Messdiener sozusagen gejobbt und sich da mit der Religion auseinandergesetzt. Und dann kommt er in einen Ort und behauptet dort, er ist der neue Priester. Und die Menschen finden ihn großartig, er ist super modern, er ist ganz jung. Aber es ist genau diese Frage, kann ich mich an meinem eigenen Schopf aus dem Dreck rausziehen? Sind Menschen verführbar? Sind Menschen begleitbar? Wo lagern sich menschliche Hoffnungen an? Das sind solche Fragen, die in diesem Film ganz, ganz wunderbar dargestellt werden. Es ist der Oscar-Preisträger für die beste ausländische Produktion gewesen. Oder er war zumindest in der Auswahl für den Auslands-Oscar jetzt vor wenigen Jahren.
Frau Dr. Pirker, Sie haben die Quadratur des Kreises so ein bisschen geschafft in unserer Sendung, weil wir über ein Thema im Radio gesprochen haben, was man eigentlich sehen will, nämlich filmische Darstellungen. Ich denke, dass vielen bei ihren Erzählungen durchaus die Bilder auch vor die Augen gekommen sind und wir dann ein paar Einblicke bekommen haben, was die religiöse Thematik in Dokumentationen, im Film, im Kinofilm angeht und wie man das zu werten hat. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch und die Information. Das war Professor Dr. Vera Pirker, Theologin an der Goethe-Universität in Frankfurt und deren Vizepräsidentin. Haben Sie vielen Dank.
Vielen Dank.